SWR 2 Forum.
Heute reden wir über das Thema Übergriffe im System. Wie verbreitet ist sexueller Missbrauch im Sport? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sport fördert Fairness, Toleranz und Mitmenschlichkeit, erklären uns Politiker und Sportfunktionäre und jeder der rund 90.000 Fußball-, Schwimm- oder Leichtathletikvereine in Deutschland will ja mehr sein als nur ein Verein, nämlich Ort gegenseitigen Respekts und familiärer Geborgenheit. Dass ausgerechnet hier immer mehr Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs ans Licht kommen, wird dagegen konsequent beschwiegen. Dabei zeigen neuere Untersuchungen, dass es gerade im Sport immer wieder zu Übergriffen kommt. Jetzt will die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs das Tabuthema aufarbeiten. Seit vergangener Woche können sich Betroffene melden und von ihren Erfahrungen berichten. Was macht den Sport besonders anfällig für sexuelle Übergriffe? Welche Bereitschaft zeigen die Verbände, sich ihrer Missbrauchsgeschichte zu stellen? Und was können Vereine präventiv tun, damit Eltern sich nicht sorgen müssen? Darüber reden wir in diesem Forum. Meine Gäste. Angelika Riebler ist Psychologin bei der Sportjugend Hessen in Frankfurt am Main. Dort ist sie erste Anlaufstelle für Betroffene beim Thema sexueller Missbrauch. Dr. Bettina Rulofs ist Soziologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie hat die maßgeblichen Studien zum Thema sexuelle Gewalt im Sport geleitet. Und ich begrüße Jan Holze, erster Vorsitzender der Deutschen Sportjugend. Das ist die Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt. Herr Holze, die Vorsitzende der eben erwähnten unabhängigen Kommission, Sabine Andresen, hat gerade für großes Aufsehen gesorgt. Sie hat gesagt, der sexuelle Missbrauch im Umfeld des Sports könne Dimensionen haben wie in der katholischen Kirche. Halten Sie das für möglich?
Ja, der Sport ist eine Organisation, die ob seiner Größe als solches schon einmal beeindruckt, dadurch, dass über 23 Millionen Mitglieder, mehrere Millionen Ehrenamtliche diese Struktur organisieren. Allein diese Größe zeigt natürlich, dass es eine gewisse Relevanz hat und das Thema sexualisierte Gewalt dort auch vorkommt. Wir dürfen allerdings nicht den Fehler machen, dass wir jetzt verschiedene Institutionen und Organisationen gegeneinander ausspielen, sondern müssen darauf achten, konstruktiv mit dem Thema umzugehen und die Institutionen auf einen konstruktiven Weg einzustellen. Und meines Erachtens ist der Sport dort auf einem guten Weg, hat sich auf den Weg gemacht, das Thema sexualisierte Gewalt konsequent anzugehen. Aber man darf auch nicht verhehlen, dass noch Herausforderungen bestehen, die wir jetzt besprechen wollen. Mhm. Und ich mir an der einen oder anderen Stelle aber auch noch Unterstützung durch die Politik wünsche.
Mhm. Frau Rudolf, Sie werden uns ja nachher einige Zahlen nennen, die das Ausmaß sexueller Gewalt im Sport schon deutlich machen. Jetzt werden in den nächsten Monaten noch sehr viel mehr Berichte, Informationen dazukommen. Steht der Sport vor einem ähnlichen Beben wie die katholische Kirche?
Nun, der Sport ist die größte Jugendorganisation in Deutschland. 60% der Jungen, 50% der Mädchen sind Mitglied im Sportverein. Somit müssen wir auch davon ausgehen, dass im Kontext des Sports sexuelle Gewalt vorkommt. Und ich begrüße sehr den Aufruf der Aufarbeitungskommission, da wir bisher noch zu wenig über konkrete Fälle, deren Entstehung und Verlauf im Sport wissen.
Und Frau Riebler, was meinen Sie? Liegt der Missbrauch im System des gemeinnützigen Sports begründet? Und zwar in einem Ausmaß, das wir uns bisher noch nicht ausmalen können?
Ja, meine Beratungstätigkeit scheint einiges abzubilden. Also ich kann über das Ausmaß schlecht eine Aussage treffen. Ich glaube, dass in Sportvereinen tatsächlich familienähnliche Strukturen sind, die vielleicht einen Missbrauch oder ein Machtverhältnis abbilden, wo es eben auch die Möglichkeit geben kann, zu sexuellen Übergriffen zu kommen.
Hm. Wollen wir vielleicht das einmal konkret machen? Immer wieder hört, liest man von Missbrauchsfällen im Sport. Da geht es natürlich vor allem um den prominenten Spitzensport. Ein Teamarzt der US-Turnerin hat über Jahre seine Schützlinge missbraucht. Aber es gibt eben auch die Fälle sozusagen an der Basis. Ein Schwimmlehrer in Baden-Baden ist zu mehrjähriger Haft verurteilt worden, weil er sich im Unterricht ein Mädchen vergangen hat. In einem Turnverein in Weimar hat ein ehrenamtlicher Trainer Mädchen sexuell drangsaliert. Solche Meldungen kommen und gehen dann wieder. Ich bilde mir ein, es werden in der Tendenz immer mehr. Es wird zumindest mehr wahrgenommen. Erstmal die Frage in die Runde. Wie kann ein Trainer in einem Turnverein in Weimar über Jahre Mädchen sexuell missbrauchen, ohne dass das jemand mitbekommt, Herr Holze?
Also wir müssen natürlich zur Kenntnis nehmen, wie es Frau Riebler auch gesagt hat, dass es sich um Strukturen handelt, die familienähnlich aufgestellt sein können und Sportvereine durchaus Gelegenheiten bieten für sexualisierte Gewalthandlungen. Und es gerade das Bestreben sein muss, dieses aus der Tabuzone zu holen. Denn meines Erachtens ist es wichtig, um gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen, dass man drüber spricht und den Sportverein als solches auch als das darstellt, was es ist, nämlich eine Zusammenkunft von Menschen aller gesellschaftlichen Schichten. Und deshalb ist ein Sportverein auch nicht, oder der Sport als solches auch nicht besser und auch nicht schlechter als der Rest der Gesellschaft, was das Thema sexualisierte Gewalt angeht. Wichtig ist, dass wir drüber sprechen und das Thema tatsächlich aus der Tabuzone holen. Und deshalb werden auch immer mehr Fälle bekannt und besprochen, was aus meiner Sicht aber dem Ziel, das als gesellschaftliches Thema zu erkennen und dagegen vorzugehen, nur nutzen kann. Weil der Sport eben eine der wichtigsten gesellschaftlichen Organisationen ist, ob seiner Größe und seiner Aufgabenstellung, ist es wichtig dort, dass wir uns konsequent diesem Thema widmen.
Frau Rebler, ich will noch mal kurz bei diesem Weimarer Fall bleiben. Da hat man sich vielleicht gewundert über diesen Trainer, der ja irgendwie seltsame Übungen macht. Aber er wirkt sympathisch, die Mädchen finden ihn toll, er hat Erfolg, wird sogar mit der Ehrennadel des Landessportbunds ausgezeichnet. Also gucken wir da nicht so genau hin. So soll es ja in etwa gewesen sein. Was läuft da falsch?
Ja, das Problem ist genau diese Ambivalenz, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist halt ein System, wo auch enorm engagierte Menschen, also der Trainer sehr engagiert, sehr hilfsbereit, sehr nett. Und die Wahrnehmung, dass derselbe Mensch zur selben Zeit, wo der enorm engagiert in dem Verein unterwegs ist, Kinder missbraucht, Mädchen anfasst oder wie auch immer, das führt erstmal zu einem enormen Schock oder zu auch vielleicht auch zu einer Abwehr, dass man das vielleicht auch nicht sehen kann. Das ist ja genau das Problem, das wir auch in Familien wahrnehmen, dass dann auch tatsächlich vielleicht auch weggeguckt wird, weil man das gar nicht wahrnimmt, weil es gar nicht, was kann man, das System kann es sozusagen gar nicht wahrnehmen, weil man das diesem Mann gar nicht zutraut, dass der tatsächlich so etwas tut. Also die Menschen, die sich bei mir melden in der Beratung, die sind wirklich geschockt. Die sagen mir, oh Gott, also das hätten wir nie gedacht, dass das stattfindet.
Ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass man als solches nicht per se einem Täter ansieht, dass er ein Täter ist und sich durch sein Handeln in Sportvereinen als solches ein Stück weit unersetzlich macht. Und dementsprechend natürlich auch ein Umfeld schafft dieser Unersetzlichkeit, wo man dann diese Tätigkeiten, die eine Schweinerei sind und an Groteskheit nicht zu überbieten, dann ein Stück weit hinnimmt. Und genau daran müssen wir ansetzen, das aufzubrechen.
Frau Rudolphs, Frau Riebler hat eben vom System gesprochen. Was sagt der Fall aus über das System Sport? Und zwar hinunter eben bis an die Basis. Oder würden Sie da auch sagen, wie viele Sportfunktionäre das in der Vergangenheit ja immer getan haben, das ist jetzt ein Einzelfall?
Einzelfälle sind es nicht. Dafür sind in den letzten Jahren zu viele Fälle bekannt geworden und auch unsere Daten aus Studien zeigen, dass wir das nicht als Einzelfälle bezeichnen können. In unserer Studie Safe Sport haben wir ja beispielsweise Kaderathleten und Athletinnen befragt. Also wir schauen ja auf den Leistungssport und konnten feststellen, dass 37% der befragten Athleten und Athletinnen angaben, schon mal eine Form von sexualisierter Gewalt im Kontext des Leistungssports erfahren zu haben. Da haben wir nun verschiedene Aspekte darunter gefasst unter diesen weiteren Begriff der sexualisierten Gewalt. Da gehören auch beispielsweise verbale sexuelle Belästigungen dazu. Wenn wir das mal enger machen und auf die Aspekte von sexueller Gewalt schauen, die zum Beispiel auch strafrechtlich relevant sind, also Handlungen mit Körperkontakt, dann sind es 3% der befragten Athleten und Athletinnen, die das angeben. 5% der weiblichen Athletinnen und 1% der Männer und Jungen. Das heißt, es gibt hier durchaus eine Problematik, die nicht wegzudiskutieren ist. Das sind die Daten für den Leistungssport, für den Breitensport. Sind wir aktuell in Deutschland noch in der Situation, dass wir keine Studie haben und keine Zahlen dazu haben?
Gibt es denn Ihrer Beobachtung zufolge im Breitensport, also an der Basis in den Vereinen, ein Bewusstsein für das Thema?
Ja und nein. Wir haben in Deutschland 90.000 Sportvereine. Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Wir haben in einer Studie 13.000 Sportvereine befragt zu ihrem Stand der Prävention und mussten feststellen, dass 50% der Vereine das Thema überhaupt nicht für relevant halten. Das heißt, die eine Hälfte kümmert sich um das Thema, hat das Thema wahrgenommen, die andere Hälfte scheint bisher noch in der Situation zu sein, die Thematik nicht als wichtig einzustufen. 36% der Vereine geben an, fundierte Kenntnisse zum Thema zu haben. Nur 11% der Vereine haben eine Ansprechperson zum Thema und 12% haben einen konkreten Verfahrensplan zum Umgang mit Fällen. Also in dem Moment, wo eine Beschwerde auftritt, wissen diese Vereine, an welche Richtlinien sie sich halten können.
Herr Holze, das ist kein gutes Zeugnis, das Frau Ruloff da ausstellt, oder? Für die Hälfte aller Vereine ist sexueller Missbrauch kein Thema.
Ja, wir müssen uns vielleicht nochmal geschichtlich vergegenwärtigen, wie das Thema behandelt wurde. Seit den 90er Jahren gab es erste Behandlung des Themas sexualisierte Gewalt im Sport. Ein Riesenaufschrei. Mhm. Wie kann sich jemand dieses Themas widmen? Das ist doch überhaupt nicht, existiert doch gar nicht. Und die ersten Wissenschaftler, die sich damit befasst haben, können heute noch von ihren Erfahrungen berichten, wie sie diffamiert wurden und in eine Ecke gestellt wurden. Das Thema gewann an Relevanz. 2010 hat der Deutsche Olympische Sportbund, das höchste Gremium, die Mitgliederversammlung, eine Selbstverpflichtung einstimmig beschlossen, sich dieses Themas intensiv zu widmen und einen Maßnahmenkatalog aufgemacht. Dann die Zahlen, die Bettina Ruloffs hier zitiert hat, die, wenn ich es richtig sehe, wurden erhoben im Jahr 2015 und im Jahr 2016 ausgewertet. Jetzt sind wir wieder 3 Jahre später und solche Sendungen wie heute führen dazu, dass das Thema an Relevanz gewinnt. Und meines Erachtens bedarf es einer fortwährenden Untersuchung dieses Themas, damit wir auch den Fortgang dieser Entwicklung abbilden können und auch das besprechbar machen können. Meines Erachtens gewinnt das Thema mehr und mehr an Relevanz. Es bedarf Zeit. 90.000 Sportvereine, 8 Millionen Ehrenamtliche, die die Sportstrukturen halten, die immer wieder neu geschult werden müssen, immer wieder in Verantwortlichkeiten kommen und ein Potpourri an Verantwortlichkeiten im Verein haben als Ehrenamtliche. Da bedarf es enormer Anstrengungen und meines Erachtens sind wir auf dem Weg und ein Ziel als solches ist für mich nicht erkennbar. Aber es ist wichtig, dass wir weiter an dem Thema intensiv arbeiten, um die 90.000 Sportvereine zu einem sicheren Verein für Kinder und Jugendliche zu machen.
Sie haben gerade gesagt, wir sind 3 Jahre weiter. Nun spricht die unabhängige Kommission im Jahr 2019 von einem besonders tabuisierten Thema, zugleich von einem, Zitat, verantwortungslosen Verhalten der Sportverbände bis heute. Was müssen Sie sich denn im Jahr 2019 vorwerfen?
Also wir haben vielleicht auch da nochmal zur Klarstellung diese Safe-Sport-Studie, die Bettina Ruloffs zitiert hat, die haben wir ja gemeinsam unterstützt. Das heißt, der Sport hat sich nicht weggeduckt, sondern hat gesagt, wir wollen diese Aufklärung, wir wollen diese Zahlen wissen, wir wollen wissen, wo es hapert. Und mit dieser Studie sind wir weltweit einmalig und auch in Organisationen der auf zivilgesellschaftlicher Ebene in Deutschland gibt es meines Wissens in dieser Form hat sich der Sport als solches dieser Untersuchung gestellt. Und ich denke, das zeigt auch, dass wir dem Thema positiv gegenüberstehen und wir unsere Schlussfolgerungen da rausgezogen haben, dass zum Beispiel die Deutsche Sportjugend das sogenannte Stufenmodell als Reaktion auf die Studie entwickelt hat. Nämlich, dass wir sagen, die Verbände, die Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit erhalten und sich dieses Themas noch nicht intensiv genug gewidmet haben, da werden wir jetzt die Stellschrauben enger ziehen und sagen, wer als solches nicht sich dem Thema Kinderschutz widmet, der kann als solches auch keine öffentlichen Mittel mehr erhalten von unserer Seite, die wir als solches weiterleiten.
Darüber werden wir gleich noch genauer sprechen, wenn wir zum Thema Prävention kommen. Ich möchte aber vorher vielleicht Frau Ruloffs doch nochmal fragen, sind alle Institutionen im Sport so kooperativ wie die Deutsche Sportjugend? Ziehen da alle großen Verbände, die Sportinternate auch, die Olympiastützpunkte an einem Strang?
Nun, das System des Sports in Deutschland ist ja durchaus ein komplexes System und wir haben in unseren Studien, die wir, wie Jan Holze richtig sagt, in den Jahren 2015, 2016 durchgeführt haben, feststellen können, dass beispielsweise flächendeckend in Deutschland alle Landessportbünde Ansprechpersonen für diese Thematik haben, Referenten eingestellt haben, die sich zum Kinderschutz fortgebildet haben, Beschwerden, Verdachtsfälle entgegennehmen können und diese beraten können, wie zum Beispiel Angelika Riebler in Hessen. Das ist ja schon mal eine Struktur, die existiert. Und ich denke, da kann man auch zufrieden sein, dass in diesen Bundesländern diese Ansprechpersonen vorhanden sind. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir die Vereinsbasis bisher noch nicht so gut erreichen. Das ist einfach auch ein Problem dieser komplexen Struktur bis an die Basis heran. Wir sehen aber auch durchaus im Leistungssport Bereiche, wo wir noch ein Stück weit Luft nach oben haben mit Präventionsmaßnahmen. Beispielsweise haben zu dem Zeitpunkt unserer Untersuchung 50% der Spitzenverbände das Thema bisher in ihre Qualifizierungsmaßnahmen verankert. aber die andere Hälfte eben noch nicht. Das heißt, Fortbildungen für Trainer und Trainerinnen waren in diesen Verbänden bisher noch nicht mit diesem Thema befasst. 23% der Olympiastützpunkte geben an, Kenntnisse zum Thema zu haben. Die Hälfte der Internate, knapp ein Viertel der Olympiastützpunkte, haben Ansprechpersonen für das Thema benannt. Immer wieder sehen wir gerade in den leistungssportlichen Strukturen, es gibt einige Verbände, Institutionen, die sich auf den Weg gemacht haben, aber genauso eben noch solche, die das bisher noch nicht getan haben.
Sie hören das SWR2-Forum, Übergriffe im System, wie verbreitet ist sexueller Missbrauch im Sport? Und da, Frau Riebler, müssen wir vielleicht ganz kurz mal klären, ab welchem Zeitpunkt reden wir da eigentlich genau von Missbrauch? Wann ist da eine Grenze überschritten und ist der Missbrauch immer körperlich? Welche Formen muss man da unterscheiden?
Also in meiner Beratungsarbeit kommen alle verschiedenen Formen vor, also tatsächlich von so Grenzüberschreitungen, ich sag mal so das klassische Begrapschen in Anführungsstrichen in der Sportstunde, aber auch in Social Media Kontexten, also in Chatrooms, dass Trainer ihre Sportler abends fragen, liegst du schon im Bett und so weiter. Also es sind Grenzüberschreitungen einmal sozialer Art in die Beziehung, wo klassisch die Grenze zwischen ich bin Trainer und du bist mein Sportler und ich bin dein Schutzbefohlener und ich habe eine klare Grenze zwischen dir und mir, trotz unseres guten Verhältnisses. Also da gibt es viele Grenzüberschreitungen, die übrigens auch nicht nur sexualisierter Art sind, sondern auch sozialer Art, sag ich mal, wo Kinder eingeladen werden und so weiter. Also da muss klare Grenze gezogen werden und ich habe diese ganze Bandbreite bis hin zu diesen harten Fällen, die Sie auch am Anfang geschildert haben, wo Täter eben mehrfach auch Vereine wechseln und so weiter.
Zu Ihnen kommen ja, kann ich mir vorstellen, nur die ganz Mutigen. Wie viele kommen nicht, weil sie vielleicht Angst haben, weil sie sich schämen oder einfach glauben, im Sport gehört es halt dazu?
Also bei mir melden sich vor allen Dingen Vereinsverantwortliche, aber auch Eltern. Also die nehmen eine bestimmte Situation wahr, die ihnen entweder geschildert worden ist oder die sie selbst beobachtet haben. Und ich muss dann in der Beratung mit den Vereinen, mit den Eltern klären, was genau passiert ist, beziehungsweise wer schon alles informiert ist. Und ganz wichtig, und das ist ja auch das Anliegen des Aufrufs der Kommission jetzt, was ist das Interesse der Betroffenen? Also immer die betroffenen Sicht in den Vordergrund stellen und sagen, möchte ihr Kind das jetzt gerade, an einem Beispiel aus meiner Fallberatung jetzt erzählt, möchte ihr Kind das jetzt gerade, dass sie per E-Mail den ganzen Verein darüber informieren, dass ihr Kind von dem Trainer unsittlich angefasst wurde. Das möchte das Kind bestimmt nicht, weil der geht da bestimmt nicht mehr hin zum Sport, weil da jetzt jeder weiß, dass er halt einen Übergriff erleiden musste.
Ganz kurz noch vielleicht, unter den Betroffenen sind mehr Mädchen als Jungen, kann man das generell sagen?
Also es gibt ja offizielle Fallzahlen und ich kann immer aus meiner Beratungstätigkeit hier erzählen, da kommt es tatsächlich auch zu einigen Übergriffen auf Jungs. Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch keine statistische Auswertung gemacht, aber wir haben auf jeden Fall einige Fälle, wo auch Jungs oder junge Männer betroffen sind.
Ja, ich denke, da muss man auch einfach sehen, dass sportliche Aktivität etwas ist, was besonders Jungen gerne tun. Ich sagte das eingangs, 60% der Jungen sind im Sportverein, 50% der Mädchen. Daran sieht man schon, dass Sportvereine etwas mehr mit Jungen zu tun haben als mit Mädchen. Wir haben insgesamt eine stärkere Prävalenz bei den Mädchen, aber im Kontext des Sports dürfen wir davon ausgehen, dass auch Jungen und junge Männer betroffen sind.
Die Frage ist ja überhaupt, warum ist gerade der Sport offenbar besonders anfällig für sexuellen Missbrauch? Ist er geradezu prädestiniert, weil nun mal der Körper im Mittelpunkt steht?
Ja, die starke Körperlichkeit im Sport spielt eine enorm große Rolle. Was ja häufig genannt wird, sind die typischen Situationen, der Trainer muss eine Hilfestellung machen und fasst an eine Stelle, die dem Sportler oder der Sportlerin unangenehm ist. Ich finde aber, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn das gehört natürlich auch zum Sport dazu. Der Sport ist körperlich und das ist auch ein zentraler Bestandteil, den wir jetzt nicht einfach abschalten können, weil wir die Missbrauchsdebatte haben. Da müssen wir nur einen vernünftigen, transparenten Umgang damit finden. Es gibt im Sport aber auch andere Gelegenheitssituationen, Umkleide, Duschsituationen, viele, viele Autofahrten, wo junge Menschen häufig alleine sind mit Erwachsenen. Das müssen wir auch in den Blick nehmen. Aus unseren Interviews mit Betroffenen sexueller Gewalt wissen wir, dass Autofahrten eine Problemkonstellation des Sports sind. Wir haben aber auch bestimmte kulturelle Bedingungen oder sozialstrukturelle Aspekte, wie zum Beispiel Abhängigkeitsverhältnisse in der Trainer-Athlet-Athletin-Beziehung. Die starke Selektion und sowas wie eine Elitebildung, die im Sport stattfindet. Wenn Talente gesichtet werden und diese sich dann behauptet haben, in eine besondere Position kommen, zum Beispiel ins Sportinternat oder ausgewählt werden, in der ersten Mannschaft zu spielen. Wenn dann in so einer Konstellation tatsächlich ein Missbrauch stattfindet, dann tun sich die Betroffenen auch schwer, ihre hart erarbeitete Position aufzugeben, indem sie den Missbrauch offenbaren. Denn natürlich wissen Betroffene auch, wenn sie das ansprechen, dass ihre ganze Welt zusammenbricht, ihre sportliche Welt.
Und Frau Riebler, nochmal nachgefragt, also mein Eindruck auch, je professioneller der Sport, desto mehr reden wir ja von Grenzerfahrungen, Grenzüberschreitungen, Leiden, Schmerz. Das gehört für viele Spitzensportler zum Alltag. Und da hält man vielleicht vieles aus im Glauben, das gehört dazu, das ist schon irgendwie notwendig. Und wenn man dann sieht, welche Abhängigkeitsverhältnisse da entstehen können, der Sport, zumal der Spitzensport, hat ja ganz eigene Werte und Tugenden. Da ist extreme Disziplin gefragt, aber auch absolute Einordnung, wenn nicht sogar Unterordnung. Entsprechend autoritär sind die Trainer. Machen es die Gepflogenheiten im Sport einem Täter leicht?
Also ich glaube, es wird deutlich, dass es einen totalen Unterschied gibt zwischen einer Kinderturngruppe, sag ich mal, wo 25 Kinder durch die Halle toben und wo die Eltern an der Seite sitzen und wo es vielleicht anderthalb Stunden in der Woche zum Training geht, im Gegensatz zum Hochleistungssport, wo halt 5, 6, 7 Mal in der Woche mehrere Stunden trainiert wird, wo es zu Einzelsituationen kommt. Die Trainer und die Übungsleiter sind jetzt auch schon stark verunsichert bei der also bei der Unterstützung, bei der Hilfestellung. Darf ich das Kind noch anfassen? Wie lange? Und ich sage immer, redet doch mit den Kindern. Ich muss dich so und so unterstützen, wenn du einen Salto springst. Wenn dir das unangenehm ist, dann können wir diese Übung nicht machen, dann müssen wir was anderes machen. Aber das geht natürlich nicht im Hochleistungssport. Mhm. Und auch mit den Eltern zu sprechen, sagen, ich muss ihre Kinder so und so unterstützen. Und sprechen sie auch mit ihren Kindern zu Hause darüber, wenn sie sich vielleicht mir als Trainerin nicht offenbaren, damit wir hier ein gutes System haben, wie wir miteinander umgehen.
Mhm. Herr Holze. Wird zu wenig geredet in den Vereinen, in den Verbänden?
Also Frau Roloffs hat es ja dargestellt, dass sich viele Vereine auf den Weg gemacht haben. Wir haben über 10.000 Vereine, die einen Ansprechperson benannt haben. 50%, so kann man es ja auch umdrehen, erkennen dieses Thema als relevant für die eigene Struktur an. Und insofern glaube ich, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, aber da noch viel Luft nach oben ist. Und jetzt kann man natürlich überlegen, an welchen Stellen müsste man denn da ansetzen. Zum einen ist das Thema von der Spitze des Vereins her zu denken. Ich brauche Personen, die das Thema als wichtig anerkennen und sagen, wir machen uns auf den Weg, wir verankern das Thema in der Satzung, wir installieren eine Ansprechperson, nehmen an Qualifikationen teil etc. pp., machen Aushänge, weisen darauf hin, dieser Sportverein ist wichtig, besprechen das in der Mitgliederversammlung. Zum anderen sehe ich aber auch die Eltern in einer wichtigen Position, das Thema zu diskutieren und anzusprechen, also zu überprüfen, wie denn Sportvereine dahingehend aufgestellt sind, was den Kinderschutz angeht. Und letztlich wäre mein Wunsch, dass sich ein Verein selbstständig auf den Weg macht, mit allen zusammen Regeln zu vereinbaren, wie man denn das Thema Kinderschutz sicherstellen will. Und dazu zählt nicht nur der Vorstand oder der Vorsitzende, sondern dazu zählen auch Athleten, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Frauen, Männer, die gemeinsam vereinbaren müssten, wie sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Die Autofahrten, die angesprochenen, die Duschsituationen etc.
Da müssen wir vielleicht jetzt doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Die deutsche Sportjugend, das hatten Sie eingangs ja gesagt, hat umfangreiche Präventionsmaßnahmen beschlossen. Welche Maßnahmen sind das denn eigentlich im Einzelnen?
Wir haben Handlungsleitfäden entwickelt, dass also auch der Sportverein sich orientieren kann, was er denn tun muss, um ein Präventionskonzept aufzulegen, wo verschiedene Thematiken mit involviert sind. Ich kann das mal wahllos aufzählen, dass also das Thema in der Satzung verankert ist, dass es einen Ansprechpartner gibt, dass die Eignung von den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern überprüft wird, also Stichwort Führungszeugnis, auf das wir sicherlich später noch zu sprechen kommen, das Thema Unterzeichnung eines Ehrenkodex, dass die Qualifizierung des Verbandspersonals oder Vereinspersonals vorangetrieben wird. Also verschiedenste Hilfestellungen, wo wir von Seiten der Dachorganisationen Orientierung geben, aber auch Hilfestellungen, die dann von den Verbänden als solches umgesetzt wird.
Und wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, wenn man dann noch diese ganzen Maßnahmen, die der Jan Holze eben geschildert hat, begleitet, damit die Verbände eben oder die Internate nicht alleine sind bei der Umsetzung dieser Schutzkonzepte, dieses Stufenkonzeptes, haben wir halt zum Beispiel in Hessen Berater und Beraterinnen, die für uns diese Etablierung dieser Schutzkonzepte, dieser verschiedenen Schritte, die ein Verband tun muss oder tun soll, begleitet. Das heißt, wir versuchen, die Qualität der Arbeit auch durch Beratung und durch Begleitung sicherzustellen und erhalten auch vom Hessischen Innenministerium dafür auch Geld, das zu tun.
Also die Eltern, die haben natürlich ganz konkrete Fragen und erhoffen sich Antworten von Ihnen. Also wie viele Ansprechpartner im Verein, wie verhindern Sie konkret, dass Trainer ihr Amt missbrauchen können? Wie wird im Zweifelsfall mit Tätern umgegangen? Haben Sie da klare Regularien, die schon angewendet werden?
Wir haben dieses von Jan Holze eben nur ausschnittsweise beschriebene Stufenkonzept. In diesem Konzept ist ganz viel drin von dem, was Sie eben beschrieben haben. Also wir haben zum Beispiel auch eine ganze Tagesveranstaltung, die wir dann durchführen für die sogenannten Ansprechpartner oder Ansprechpersonen in den Vereinen. Die bekommen, sage ich mal, eine sehr genaue Konzeption, was sie alles tun sollten, wenn sie eben eine Ansprechperson im Verein sind, dass man zu ihnen kommt, was sie dann tun, wie der Ablauf sein kann, wen man einbeziehen muss, in welchen Momenten sie sich auch vielleicht an uns als Beratungsstelle, aber auch, das ist mir auch wichtig, wir kooperieren eben auch mit externen Fachberatungsstellen, weil es braucht auch natürlich unabhängige Berater und Beraterinnen, die den Verein begleiten. Nur die Grenze der externen Beratungsstellen liegt darin, dass die eben halt häufig auch nicht die Zeit haben, tatsächlich einen Fall aufzuarbeiten und zu begleiten, weil so etwas ist wie so eine kleine Organisationsentwicklung. Ob das jetzt in der Prävention ist oder in der Aufarbeitung von Fällen, da müssen relativ viele Sachen in die Wege geleitet werden, damit es wirklich zu einem qualitativ hochwertigen Schutzkonzept kommt.
Herr Holze, wollen Sie es ergänzen?
Ja. Nehmen wir an, ein Ehrenamtlicher interessiert sich dafür, dass er mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, also als Trainer tätig werden will. Dann hat er zunächst einmal ein Führungszeugnis vorzulegen, das ihm bescheinigt, dass er keine einschlägigen Strafen aufzuweisen hat. Das als solches ist aus meiner Sicht nicht ausreichend, weil eben dort nur die einschlägigen, nicht verjährten Taten aufgeführt sind. Was natürlich keine Sicherheit dahingehend bietet, dass nicht zukünftig etwas passieren könnte. Insofern ein zweiter Punkt ist die Unterzeichnung eines Ehrenkodex, wo drin steht, dass er sich verpflichtet, eben auf den Kinderschutz zu achten etc. Idealerweise hat der Verein dann auch Regeln aufgestellt, wie man in bestimmten Situationen damit umgeht. Kommt es nun doch zu einem Fall, der entsprechend sexualisierte Gewalt aufweist, sind wir natürlich schnell in einer Zwickmühle, wie es denn nun weitergeht. Hier bedarf es vor allem, weil wir zur Kenntnis nehmen, dass nicht jeder Sportverein wird zukünftig ein Experte für den Umgang mit sexualisierter Gewalt werden oder sein. Das heißt, wir haben verschiedenste Anforderungen an den Verein und die Verantwortlichen werden sich fortbilden, aber als solches nie zu einem absoluten Experten werden, was den Umgang mit sexualisierter Gewalt geht. Deshalb brauchen wir externe Beratungsstellen, die auch auf die man zugehen kann, mit denen man gemeinsam die Verhaltensregeln im Umgang mit sexualisierter Gewalt entsprechend aufarbeiten kann und den Umgang mit den Fällen besprechen kann. Und dann natürlich die Folgen davon zu bereden, wie man dann mit dem vermeintlichen Täter umgeht, Freistellung etc., bis dahingehend, dass Lizenzentzug sicherzustellen wäre und dann im Einzelfall auch der Strafgerichtsbarkeit der Täter zuzuführen ist.
Frau Rohloffs, ich möchte kurz nochmal auch an Sie die Frage stellen von vorhin. Finden Eltern heute schon ausreichend Antworten auf die Fragen im Hinblick auf möglichen sexuellen Missbrauch?
Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob Eltern überhaupt diese Frage stellen und richten an Vereine. Ich denke, dass Vereine einen enormen Vertrauensvorschuss genießen in unserer Gesellschaft. Und das ist ja auf der einen Seite auch etwas sehr Positives, was wir sehen müssen. Da wird so viel ehrenamtlich gearbeitet. Das ist eine tolle Bürger- und Bürgerinnenbewegung in den Sportvereinen. Und da sind wir leicht geneigt, davon auszugehen, dass da nur Gutes passiert. Und die entscheidenden Fragen sind aber letzten Endes, warum geben Eltern einfach bedingungslos sozusagen ihre Kinder beim Trainer ab, wenn der Trainer Sie fragen würde, ob Sie dann bitte auch die Geldbörse da liegen lassen könnten in der Turnhalle, würden Sie die Geldbörse nicht liegen lassen, aber das Kind lassen Sie in der Turnhalle. Das heißt, hier ist ein enormer Vertrauensvorsprung und da müssen Fragen gestellt werden. Wie geht ihr damit um, wenn beispielsweise Eltern einfach dabei sein möchten beim Training? Wie ist es mit der Transparenz? Sind die Räume einsichtbar? Ist alles hell erleuchtet, ja, also sinnbildlich gesprochen? Gibt es da einfach eine Möglichkeit, dass die Vereine sich nicht abschotten und letzten Endes tun können, was sie wollen? Das ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt Maßnahmen, die auf den Weg gebracht wurden. Was, glaube ich, entscheidend ist, ist nochmal die Situation, was können Vereine denn überhaupt leisten, wenn ein Fall auftritt? Nehmen wir an, es meldet sich ein Elternteil oder ein Kind und berichtet von einer unschönen Situation, gegebenenfalls im schlimmsten Fall von einem Missbrauch. In der Regel setzt dann eine Schockstarre ein. Und diese Schocksituation können wir nur überwinden, indem wir uns darauf vorbereiten, indem Wissen zu diesem Thema überhaupt erstmal vermittelt wird, indem die Vereine sich auch schon vorher proaktiv mal in ihrem Umfeld umgesehen haben. Wer könnte mir denn helfen, wenn sowas in meinem Verein passiert? Wo ist die örtliche Fachberatungsstelle? Wo hole ich mir Hilfe? Das ist das Wichtige.
Herr Holze, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, Sie haben sich wahnsinnig viel vorgenommen. Und die Frage ist, können das die Vereine überhaupt stemmen?
Also der angesprochene Punkt der örtlichen Beratungsstelle, das ist schon eins, wo es dann in der Realität manchmal scheitert. Denn wir haben im Nahbereich, und darauf kommt es bei den Vereinen an, oftmals gar keine Beratungsstelle, auf die sie zugehen können. Die sich also das Know-how in den Verein holen wollen, weil per se das nicht vorhanden sein kann. Dass dort viele Vereine, die sich auf den Weg machen wollen, gar keinen Ansprechpartner haben. Das ist schon mal eine Barriere, die dazu führt, warum bestimmte Vereinsstrukturen dann das Thema noch nicht so angehen, wie wir es uns wünschen. Und zum anderen haben wir natürlich mit den vielen Ehrenamtlichen oftmals auch einen Wechsel in Entscheidungsstrukturen, in Trainerstrukturen, die dazu führen, dass das Know-how immer wieder neu aufgebaut werden muss. Und das alles führt zu Barrieren, die ich mir natürlich wünschen würde, dass wir dort besser werden. Und wir auch entsprechend in den Qualifizierungen, die 50.000, die wir pro Jahr ausstellen, dass wir dort sicherstellen, dass dort das Thema sexualisierte Gewalt behandelt wird. Aber wir müssen eben noch besser werden, um das flächendeckend sicherzustellen.
Und wenn ich das ergänzen darf, wir müssen auch noch besser werden. Und das ist etwas, was die Kommission eben mit dem Aufruf auch gut anspricht. Die Kommission hat ja den Aufruf für die Betroffenen. Also die Betroffenen sollen sich melden. Und bei uns melden sich die Betroffenen noch nicht in einem ausreichenden Ausmaß. Deswegen müssen wir sozusagen noch auch in unseren ganzen Präventionsmaßnahmen nicht nur die Sanktionen und so weiter für die Täter besprechen, das machen wir auch, aber immer wieder den Blick auf die Betroffenen, die sogenannte Betroffenenperspektive stark machen. Und da, glaube ich, kann man gut kooperieren, auch mit der Kommission. Und da zusammenarbeiten wir, waren mit verschiedenen Landessportbünden und Sportjugenden bei der Kommission. Wir haben darüber gesprochen, über sexualisierte Gewalt im Sport. Und wir haben auch schon genau geguckt, wo kann man sich gegenseitig stützen und unterstützen, damit es eben auch noch für alle sozusagen ein gutes Schutzsystem gibt.
Das kann ich nur unterstützen. Vielleicht da noch mal kurz einen Schwenk auf unsere Vergangenheit. Wir waren Teil eines EU-Projektes Voice, wo es in ähnlicher Weise darum ging, dass sich Betroffene melden. Und verschiedene EU-Länder, Sportorganisationen waren beteiligt, unter anderem auch DOSB, DSJ. Und dort haben sich insgesamt 70 betroffene Personen an uns gewandt und haben sich gegenüber uns geöffnet. Aus meiner Sicht ist es deshalb umso unterstützenswerter, dass die Aufarbeitungskommission diesen Aufruf jetzt gestartet hat, weil ich mir persönlich auch viele Impulse erhoffe, die unsere Arbeit besser machen können, dass wir also die Betroffenenperspektive noch intensiver in unsere Arbeit eingearbeitet bekommen. Und deshalb kann ich nur dahingehend dazu aufrufen, dass sich Betroffene an die Aufarbeitungskommission wenden, damit wir auch, so unschön es klingt, viele Beispiele haben, wie so etwas stattfindet, um daraus zu lernen. Denn das wollen die OSB und die Deutsche Sportjugend.
Den Link übrigens zum Aufruf der Kommission finden Sie bei uns online swr2.de/forum. Und dann schauen Sie unter dieser aktuellen Sendung nach, dann finden Sie auch den Link. Sie hören das SWR 2 Forum Übergriffe im System. Wie verbreitet ist sexueller Missbrauch im Sport? Mit der Soziologin Bettina Rudolfs von der Sporthochschule Köln, dem Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend, Jan Holz, und der Frankfurter Psychologin Angelika Riebler. Wir müssen noch über einen wichtigen Punkt sprechen, der ist schon angeklungen, nämlich die Rolle der vielen Ehrenamtlichen, Helferinnen und Helfer, ohne die der Sport nicht annähernd so gut organisiert wäre, ohne die er nie diesen großen gesellschaftlichen Stellenwert hätte, die er hat. Und trotzdem, Frau Ruhloffs, muss man auch festhalten, Sie haben es vorhin schon getan, wer sich im Sport engagiert, tut etwas Gutes. Der Sport ist ja per se gut. Davon aber profitieren auch die Täter, weil sie wissen, da wird nicht so genau hingeschaut.
Richtig, also wir müssen davon ausgehen, dass beispielsweise sexuelle Gewalt oder auch der sexuelle Kindesmissbrauch, der hängt ja von zwei Dingen ab. Da muss es eine Motivation eines Täters geben, das ist etwas Individuelles in dieser Person. Es muss aber auch eine Struktur geben, in der das stattfinden kann. Und genau das ist der wichtige Punkt, der jetzt durch die Aufarbeitungskommission genauer nochmal angeschaut werden kann. Was sind das für Strukturen aus der Sicht der Betroffenen, die es begünstigt haben, dass überhaupt die Handlungen stattfinden konnten und viel wichtiger noch verschwiegen wurden, dass sie nicht ans Tageslicht kamen? Die Ehrenamtlichkeit ist ein Aspekt in diesem Themenfeld, denn letzten Endes ist das natürlich enorm, was ehrenamtliche Trainer und Trainerinnen leisten. Wie viele Stunden sie kostenfrei auf dem Platz stehen, sich engagieren, jedes Wochenende ihre Zeit damit verbringen, Kinder zum Wettkampf zu begleiten, sie zu unterstützen und so weiter. Also das ist eine enorme Leistung und wer will die schon gerne anprangern? Und das ist aber das, was letzten Endes getan werden muss, wenn ein Vorfall stattgefunden hat und ein ehrenamtlicher Trainer, natürlich auch ein Hauptamtlicher, letzten Endes übergriffig geworden ist. Und das ist nicht leicht.
Wobei wir meines Erachtens nicht in den Duktus geraten dürfen, dass wir jetzt sämtliche Ehrenamtlichen, die die Struktur des Sports aufrechterhalten, unter Generalverdacht stellen dürfen und müssen, sondern eher das Potenzial der Ehrenamtlichen erkennen müssen und darauf hinwirken, dass sie Teil des Ganzen werden. Es positiv begreifen, das Thema. Es gibt ihnen ja auch Sicherheit, wenn Trainer Regeln vereinbart haben, dass hinterher nicht der Vorwurf aufgestellt werden kann, wenn er sich den Regeln entsprechend verhalten hat, also dass das Kind an der einen oder anderen Stelle berührt werden darf und er dabei abrutschen kann, wenn das vorher besprochen ist und alle dieser Handlungsweise zugestimmt haben, dass er hinterher dem Vorwurf ausgesetzt ist, das hat er doch mit Absicht getan. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dieses Thema zu besprechen und ansprechbar zu machen. Und auch Trainer müssen sich sicher fühlen, dass sie wissen, dass sie es ansprechen können und über bestimmte Handlungsweisen auch offen sprechen können. Mhm. Und die Fehler dann nicht dazu führen, dass sie entsprechend unter den Verdacht geraten, das hätten sie absichtlich getan und hier lege sexualisierte Gewalt vor, wo es vielleicht nicht beabsichtigt war. Ganz klar, da wo sexualisierte Gewalt vorliegt, da gibt es keine Toleranz.
Und natürlich muss man deshalb auch fragen, wer prüft die Trainerinnen und Trainer, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztlich auf ihre Qualifizierung? Also wenn man nochmal den Vergleich zur Kirche zieht, im Sport ist der Weg zur Verantwortung ja nochmal viel leichter als in der Kirche. Man braucht eigentlich gar keine Ausbildung. Jeder darf ehrenamtlich im Sport tätig sein. Und wenn ich sehe und höre, wie Sechsjährige teilweise auf dem Fußballplatz rumkommandiert werden, dann frage ich mich, wie geht das zu beim Mädchenturnen, beim Schwimmen? Herr Holze, ganz konkret, wer prüft die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auf ihre Eignung? Sind die lizenziert? Ist das schon der Fall oder ist das eine Sache, die Sie für die Zukunft andenken?
Ja, also zum einen gibt es ja ein Qualifizierungssystem des Deutschen Olympischen Sportbundes mit verschiedenen Stufen und Strukturen. Und hier ist es unser ganz klares Ziel, flächendeckend das Thema sexualisierte Gewalt mit einzuarbeiten, damit jeder, der eine Qualifikation des DOSB erhält und der Mitgliedsorganisation erhält, dass der mit dem Thema sexualisierte Gewalt befasst ist. Das bringt uns aber auf der anderen Seite noch nicht die Sicherheit, dass das dann auch auf Vereinsebene umgesetzt wird. Deshalb ist ein weiterer Schritt, dass sich von denjenigen Trainern, die mit Kindern und Jugendlichen Umgang haben, ein erweitertes Führungszeugnis eingeholt werden muss. Meines Erachtens nicht der richtige Weg dahingehend, dass es für das Thema Ehrenamtlichkeit einen einfacheren Weg gäbe, nämlich das sogenannte Negativattest. Also wenn Sie sich vorstellen, jetzt ist es so, dass Vereinsverantwortliche müssen sich ein Führungszeugnis einholen, in dem stehen ganz viele Paragraphen drin, unter anderem auch solche, die gar nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun haben. Dann kommt die Datenschutzgrundverordnung dazu, die dazu führt, dass nur bestimmte Personen als solches Einblick haben dürfen. Dann kann es zur Stigmatisierung des Trainers führen, wenn dort andere Dinge zur Kenntnis genommen werden, als die mit sexualisierter Gewalt zu tun haben. Also ganz viel Bürokratie, die auf ehrenamtlicher Basis kaum zu stemmen ist. Deswegen plädiere ich dafür einen Negativattest. Es muss eine staatliche Stelle geben, an die meldet man die Namen der Trainer und die staatliche Stelle sagt, die sind in Ordnung, mit denen kannst du arbeiten. Da wäre uns geholfen und da könnten wir dann auch als solches einfach überprüfen, ob Trainer für uns einsetzbar sind oder nicht.
Frau Rohloffs, warum vergibt man an Vereine nicht Gütesiegel, so wie man das ja in anderen Bereichen auch gibt, damit nach außen sichtbar wird, hier geht überprüfbar alles mit rechten Dingen zu?
Der Begriff Gütesiegel signalisiert natürlich, dass dort dann keine sexualisierte Gewalt stattfinden kann, weil ja das Gütesiegel vergeben wurde. Und ich glaube, das ist sehr schwierig bei diesem Themengebiet, weil wir immer noch wieder berücksichtigen müssen, es gibt auch eine individuelle Motivation von einzelnen Tätern und Täterinnen, Übergriffe auszuüben. Und man kann vieles präventiv aufbauen an Strukturen, um das zu vermeiden. Aber letzten Endes gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Ich würde dafür plädieren, und das machen auch einige Landessportbünde, beispielsweise hier in NRW, ist das ein sehr intensives Projekt des Landessportbundes, ein Bündnis aufzubauen von Vereinen, die sich bereitwillig, freiwillig für den Kinderschutz und die Prävention von sexualisierter Gewalt einsetzen. Diese Vereine müssen 10 Punkte erfüllen, viele von den Punkten, die Herr Holze eben schon aufgezählt hat. Und wenn diese 10 Präventionsmaßnahmen im Verein verankert sind, werden die Vereine in das Bündnis aufgenommen und können sich dann auch entsprechend auf ihrer Website in Öffentlichkeitsarbeit präsentieren.
Übergriffe im System, wie verbreitet ist sexueller Missbrauch im Sport? Und wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielleicht eine Schlussrunde. Was kommt auf den organisierten Sport zu, wenn infolge des Aufrufs der Kommission neue Berichte vorliegen, wenn in Zukunft möglicherweise noch weitaus mehr Fälle sexuellen Missbrauchs im Sport ans Tageslicht kommen? Frau Rohloffs, werden die zu erwartenden Erkenntnisse der unabhängigen Kommission den Sport im Ganzen verändern?
Ich hoffe, dass die Ergebnisse eine Wirkung auf den Sport haben werden. Wichtig ist tatsächlich dieses Thema Aufarbeitung. Organisationen, die auch zurückblicken und für sich überprüfen, was haben wir falsch gemacht? Warum konnte sexueller Missbrauch in unseren Reihen stattfinden? Das sind mutige Organisationen, die sind bereit, etwas zu lernen. Und das würde ich mir wünschen für den organisierten Sport, dass immer mehr Verbände und auch Vereine erkennen, es ist notwendig, zurückzublicken und das aufzuarbeiten, was geschehen ist.
Herr Holze.
Ich hoffe, dass wir mehr Unterstützung erhalten, auch von Seiten der Politik. Zum Beispiel, dass das Opferentschädigungsgesetz endlich reformiert wird, damit Opfer sexualisierter Gewalt einfache Hilfe bekommen. Dass wir Unterstützung bekommen, noch mehr Forschung zu betreiben, damit wir unsere eigenen Strukturen immer wieder überprüfen können. Bis dahingehend, dass wir auf Bundesebene auch Unterstützung finanzieller Art erhalten, um unsere Präventionsmaßnahmen noch besser aufzustellen. Beispiel ein Forschungsprojekt zum Breitensport, zum Umgang sexualisierter Gewalt im Breitensport, wurde uns vom Bundesministerium für Bildung und Forschung abgelehnt. Insofern, da würde ich mir wünschen, dass wir da noch mehr Unterstützung erhalten, um unsere Strukturen besser aufzustellen.
Frau Rieber, wie kommen wir zu einer Kultur des Hinsehens statt des Wegsehens? Was können Sie Stand heute den Kindern, Jugendlichen und Eltern sagen, damit sie sich nicht sorgen müssen, wenn sie ihre Kinder in den Sportverein schicken?
Also ich glaube, es kommt durch diesen Aufruf zum enormen Anstieg von unseren Präventionsveranstaltungen. Wir haben letztes Jahr 70 Veranstaltungen gemacht mit verschiedenen Ebenen der Verbände, der Vereine. Ich habe einen Anstieg der Beratungszahlen. Es gibt eine immer größere Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich kann den Eltern sagen, die Aufmerksamkeit der Vereine, auch wenn wir noch viel Luft nach oben haben, steigt. Ich glaube, es wird ein immer sicherer Ort. Und insofern die Aufmerksamkeit auf dieses Thema wird auch jetzt durch den Aufruf der Kommission nochmal gesteigert. Insofern glaube ich, ist es ein gutes Miteinander und nochmal zum Schluss die Betroffenen einen Ort geben, dass sie gehört werden, den Betroffenen den Mut zu geben, dass sie anrufen, sowohl bei der Kommission als auch bei uns in den Landessportbünden, in den Beratungsstellen. Wenn das eine Kultur wird, dass sich Menschen wirklich ermutigt fühlen, die Kraft haben, anzurufen, sich zu melden, darüber zu sprechen, dann sind wir einen Riesenschritt weiter.
Angelika Riebler, Psychologin, Sportwissenschaftlerin bei der Sportjugend Hessen. Meine weiteren Gäste in diesem SWR2-Forum, Dr. Bettina Rohloffs, Soziologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln, und Jan Holze, erster Vorsitzender der Deutschen Sportjugend, der Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ganz herzlichen Dank fürs Diskutieren und fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.